Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Maike Mittmeier-Riehl, ich bin freie Mitarbeiterin. Ich bin heute verbunden mit Dr. Steffen Wagner. Er ist Frauenarzt und gynäkologischer Onkologe im Saarland und erster Vorsitzender der Saarländischen Krebsgesellschaft. Er ist Mitgründer des Projekts Regenbogen, das es seit 2019 gibt und das Kindern im Saarland Hilfe und Unterstützung bietet, wenn ein Elternteil an Krebs erkrankt ist. Diese Unterstützung umfasst zum einen psycho-onkologische und sozialrechtliche Beratung, aber auch gemeinsame Aktivitäten und Ausflüge für die Kinder, um ihnen eine Auszeit vom Krebs zu ermöglichen und zu zeigen, dass sie nicht alleine sind mit ihren Sorgen und Ängsten. Im vergangenen Herbst ist das rein spendenfinanzierte Projekt mit dem zweiten Platz beim Springer Medizin Charity Award gewürdigt worden. Schön, dass Sie heute bei uns sind, Herr Dr. Wagner.
Ja, vielen Dank, Frau Mittmeier-Riehl, dass ich heute den Podcast mit Ihnen gestalten kann.
Ja, dann legen wir doch gleich los. Das Thema Krebs bei jüngeren Menschen ist ja gerade erst kürzlich wieder in den Fokus der Berichterstattung gerückt, nämlich als Prinzessin Kate vom britischen Königshaus ihre Krebserkrankung öffentlich bekannt gemacht hat. Sie ist ja Mutter dreier kleiner Kinder. Das gleiche Schicksal betrifft ja unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit tagtäglich sehr viele Kinder. Von was für einer Größenordnung sprechen wir denn da hier bei uns in Deutschland?
Also man kann sagen, dass in Deutschland jährlich 37.000 Elternteile mit minderjährigen Kindern an Krebs erkranken. Und laut Schätzung des Robert-Koch-Instituts erleben jährlich etwa 50.000 Kinder unter 18 Jahren, dass eines der Elternteile an Krebs erkrankt ist.
Ja, das ist jede Menge. Die Diagnose Krebs verändert ja auch von einem Moment auf den anderen wirklich alles. Natürlich vor allem für den Betroffenen oder die Betroffene selbst, aber auch für die ganze Familie. Warum ist es denn aus Ihrer Sicht so wichtig, dass nicht nur dem Patienten oder der Patientin Hilfe angeboten wird, sondern auch den Angehörigen?
Also wenn wir erstmal die Betroffenen selbst in den Fokus nehmen, so kann man sagen, dass ungefähr die Hälfte der Betroffenen selbst eine hohe psychische Belastung aufweist. Und etwa 30% von diesen Betroffenen haben dann auch eine manifeste psychische Störung im Verlauf der Erkrankung. Das können sein akute Belastungsreaktionen, Anpassungsstörungen, Angstzustände bis hin zur Depression. Und das hat natürlich unmittelbare Auswirkungen auf die Lebensqualität, die Therapieadhärenz und im Endeffekt auch auf den Heilungsverlauf. Und wenn wir jetzt die Angehörigen hier mal betrachten, dann muss man sagen, grob gesagt ist es so, dass häufig diese ähnlich so stark belastet sind wie die Krebsbetroffenen selbst. Und warum ist es so? Die Angehörigen spielen eine Doppelrolle. Zum einen haben sie große Sorge natürlich um die Gesundheit und das Leben der Angehörigen, der Betroffenen selbst. Und zum anderen haben sie aber auch die Rolle des Unterstützers im Alltag. Sie gehen mit bei Besprechungs- oder Behandlungsterminen, koordinieren den Alltag und manchmal übernehmen sie auch die Rolle des Kommunikators nach außen, wenn die Erkrankten sich völlig aus diesem Bereich zurückziehen. Dazu kommen dann noch viele Alltagsaufgaben, gerade wenn noch minderjährige Kinder in der Familie sind, die man in die Schule bringen muss, zu Freizeitaktivitäten bringen muss. Und die Angehörigen sind halt hier in einer doppelten Belastung. Sie müssen ständig Rücksicht auf die erkrankte Person nehmen. Und das führt natürlich dazu, dass diese ihre Bedürfnisse erstmal sehr in den Hintergrund stellen und einfach nur funktionieren. Das ist bei einer zeitlich begrenzten Behandlungsphase meistens ganz gut zu meistern, aber in der Onkologie ist es ja zunehmend so, dass wir auch längere Krebserkrankungen haben, auch mit besseren Heilungsverläufen. Aber eben die Zeit ist länger, in der die Behandlung eben vonstatten geht. Und dann wird dieser Ausnahmezustand, der in kurzen Abständen toleriert wird, immer mehr zur Normalität. Und das kann natürlich die Energiereserven der Angehörigen im Endeffekt völlig erschöpfen und zu einer hohen psychischen Belastung bei denen führen.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Daraus resultieren können natürlich wieder Ängste, Depressivität und Schlafstörungen. Da gibt es ausreichend Daten dazu. Und viele Angehörige oder nicht viele, einige Angehörige greifen dann auch vermehrt zu Alkohol oder anderen Substanzen. Und dann können auch Sucht- und Gesundheitsstörungen natürlich auftreten im weiteren Verlaufe. Und das macht eben die besondere Belastung der Angehörigen aus.
Und wie reagieren speziell Kinder darauf, wenn sie hören, dass Mama oder Papa plötzlich schwer krank ist? Und vor allem, welche Folgen könnte es haben, wenn sie ihre Ängste und Sorgen mit niemandem teilen können?
Ja, wie die Kinder im individuellen Fall reagieren, hängt auch ganz besonders von ihrem Lebensalter und ihrem Entwicklungsstand ab. Wenn wir Kleinkinder hernehmen, so ist es so, dass diese vor allen Dingen die Trennung von den Eltern als besondere Belastung wahrnehmen. Und sie haben aber eine ganz feine Antenne für atmosphärische Störungen in der Familie und nehmen schon wahr, dass da etwas anders ist wie vorher. Bei Kindergartenkindern ist es so, dass sie ja häufig bereits eigene Fantasievorstellungen zum Krankheitsgeschehen und auch zu den Behandlungen entwickeln. Und die können häufig schlimmer sein, als die Realität wirklich ist. Wenn die Kinder dann älter werden und ins Grundschulalter kommen, kommt noch ein Aspekt dazu. Sie geben sich dann häufig auch die Mitschuld an der Erkrankung der Eltern. Das ist etwas, was wir als Erwachsene vielleicht gar nicht mehr verstehen können, aber im Rahmen des magischen Denkens, was in dieser Zeit noch in der kindlichen Psyche sehr präsent ist, können sie beispielsweise das eigene Fehlverhalten als Grund der Krebserkrankung der Eltern sehen. Bei Teenager und Jugendlichen ist es dann so wiederum, die befinden sich in einer besonderen Situation. Sie stehen ja einerseits im Abnabelungsprozess vom Elternhaus und spüren ihre Verantwortung, ihren Eltern in der Krise beistehen zu müssen. Und da ist es dann häufig so, dass gerade bei Alleinerziehenden die Kinder eine Rolle übernehmen, der sie eigentlich gar nicht gewachsen sind. Und das ist natürlich in einer Lebensphase, in der andere soziale und emotionale Erfahrungen wichtig wären. Und das kann sich im Endeffekt auch in Störungen äußern. Häufig beobachtet man bei diesen Kindern einen Rückgang ihrer schulischen Leistungen, soziale Isolation, Verhaltensauffälligkeiten bis hin zum totalen Rückzug aus dem Freundeskreis oder auch einer Schulverweigerung. Und ganz wichtig zu wissen ist auch, dass etwa 30% der Kinder erst nach einer gewissen Zeit relevante Symptome entwickeln, also nicht sofort bei der Diagnosestellung in der Situation, sondern mit zeitlicher Latenz. Und auch interessant ist und wichtig zu wissen, dass sich solche Traumata häufig auch erst im späteren Leben bemerkbar machen können, wenn also die Kinder erwachsen sind und dann selbst in krisenhafte Situationen geraten und dann können sich eben diese Erfahrungen, die ja nicht kommuniziert, nicht bearbeitet wurden, dann auch in depressiven Verhaltensweisen im weiteren Erwachsenenleben auswirken.
Ja, verstehe. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass auch das Umfeld bei den Kindern da ganz genau hinguckt, ja.
Genau, so ist es.
Haben Sie denn den Eindruck, dass manche Betroffene, vielleicht weil sie Angst haben, dass ihre Kinder irgendwelche Folgeschäden davontragen, eher versuchen, ihre Erkrankung gegenüber den Kindern zu verschweigen oder so ein bisschen zu verharmlosen, weil sie ihre Kinder vor einer furchtbaren Wahrheit schützen wollen?
Ja, das kommt nicht selten vor. Das ist richtig. Es ist ja auch völlig verständlich erstmal in der Situation der Diagnosestellung. Das sind ja ganz andere Dinge erstmal wichtig. Man hat eben die medizinischen Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Dann geht es auch um ganz existenzielle Dinge wie Berufstätigkeit, die finanzielle Versorgung der Familie und so weiter. Aber man darf sich da nichts vormachen. Die Kinder merken genau, dass Vater oder Mutter ihre gewohnten Aufgaben nicht mehr übernehmen können, zum Beispiel auch unter Therapienebenwirkungen wie Übelkeit oder Müdigkeit leiden oder wenn wegen der Chemotherapie die Haare ausfallen. Ja. Also man kann insgesamt sagen, für die Kommunikation innerhalb der Familie ist wichtig, den Kindern die Krebserkrankung nicht zu verheimlichen. Vielleicht kann man es so am besten beschreiben, es ist besser für Kinder etwas Schlimmes zu wissen, als etwas Schlimmes zu ahnen. Und wie gesagt, Kinder, die nicht informiert werden, entwickeln dann, wie schon gesagt, nicht selten schuldbesetzte Fantasien, die dann viel schlimmer sein können als die Realität. Und ich denke, entscheidend ist es, die betroffenen Eltern zunächst für das Thema zu sensibilisieren. Und deshalb spreche ich auch persönlich im Praxisalltag alle jüngeren Patienten mit Kindern gezielt auf diese Problematik an.
Ja. Gibt es denn aber eine Art Patentrezept, wie man seinem Kind beibringt, dass man Krebs hat, dass man im schlimmsten Fall ja vielleicht sogar sterben wird? Gibt es da einen Leitfaden oder irgendwas, wonach man sich richten kann?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Es gibt leider kein Patentrezept. Es kommt, wie gesagt, auf die individuelle Situation und den Entwicklungsstand der Kinder an. Es geht, wie schon gesagt, darum, um Fragen, wie finde ich die richtigen Worte, wie viel Information ist bei meinem Kind angemessen und überhaupt verkraftbar. Es sind so ein paar Punkte, die man vielleicht beherzigen kann. Zum einen sollten die Kinder informiert werden. Zum Beispiel, was ich schon gesagt habe, dass es zum Beispiel bei der Chemotherapie zum Haarausfall kommt und was das im Endeffekt bedeutet. Man sollte den Druck von den Kindern wegnehmen. Man muss nicht alles auf einmal sagen über die Erkrankung oder den Verlauf. Es gilt, dass man nur das vermitteln sollte, was auch wirklich verstanden werden kann und was überhaupt vom Kind verarbeitet werden kann. Wichtig ist weiterhin, Gefühle zulassen, Fragen zulassen. Die Kinder müssen sich sicher fühlen, die müssen sich anlehnen können und auch nachfragen können. Aber auch Wut und Trauer müssen sie ausdrucken können. Also auch da muss man ausreichend Raum und Platz dafür lassen und das dann auch mit den Kindern zusammen ertragen. Dann ist es auch wichtig, den gewohnten Alltag und die Routinen zu erhalten. Das gibt Sicherheit für die Kinder, also in die Schule, in Freizeitaktivitäten, den Sportverein, sich mit Freunden treffen, dass man da versucht, diese Struktur aufrechtzuerhalten. Und dazu gehört natürlich auch darüber, über den Tod zu sprechen, was wohl der schwierigste Punkt überhaupt ist. Ja. Und eben genau hier setzt die professionelle psychologische Beratung der Eltern an, weil man eben diese Dinge zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Worten umsetzen sollte.
Okay, verstehe. Mhm. Und welche Rolle, würden Sie sagen, spielen Ärztinnen und Ärzte in dieser Informationskette? Sie selbst haben ja als gynäkologischer Onkologe bestimmt schon sehr vielen Patientinnen schlimme Diagnosen überbringen müssen. Und Sie haben eben auch schon kurz angerissen, dass Sie Ihre Patientinnen auch speziell dazu beraten.
Ja. Also ich denke, wichtig ist es erst einmal, die betroffenen Eltern für das Problem zu sensibilisieren. Das heißt natürlich auch für uns Ärzte, dass wir uns öffnen müssen und mit den eigenen Gefühlen professionell umgehen sollten. Wir sind ja auch Eltern und neigen vielleicht dazu, die Problematik eher zu verdrängen. Ja. Persönlich habe ich auch mit 10 Jahren die Erfahrung gemacht, einen Elternteil an Krebs zu verlieren. Und ich kann mich da ganz gut reinversetzen, wie das damals war. Die Psychoonkologie, wie wir sie heute kennen, die gab es ja damals noch nicht. Und man hat das meiste einfach totgeschwiegen. Und ich denke, gerade auf diese Erfahrung heraus spreche ich heute mit den jüngeren Patienten konkret und relativ zeitnah bei der Diagnosemitteilung oder bei einer Veränderung des Krankheitsverlaufes. Spreche ich sie auf ihre Kinder an und gebe auch gleichzeitig Hilfeangebote an die Hand. Und häufig versuche ich sogar selbst die Termine für die Patienten zu machen, einfach damit die Schwelle mal überwunden ist. Und für mehr, muss ich sagen, fehlt uns im onkologischen Praxisalltag eigentlich die Zeit und auch die spezielle psychologische Expertise. Nach meiner Erfahrung brauchen wir da wirklich ausreichend Fachkenntnis, Erfahrung und Zeit dafür. Die haben wir im Praxisalltag normalerweise nicht.
Ja, das habe ich schon vermutet, ja.
Ja, aber ich denke, wenn wir als Onkologen es schaffen, das Thema zumindest anzusprechen und entsprechend weiter zu vermitteln an die Stellen, die die Beratung und die Betreuung weiter gewährleisten können, dann haben wir schon einen ganz wichtigen Schritt für die betroffene Familie gemacht.
Das denke ich auch. Und es hat sich wirklich schon viel verändert im Laufe der Jahre, wie Sie gerade gesagt haben.
Das stimmt, Gott sei Dank, ja.
Jetzt hat ja die Saarländische Krebsgesellschaft im Jahr 2019 eine Initiative gegründet, bei der speziell die Unterstützung von Kindern krebskranker Eltern im Fokus steht, das Projekt Regenbogen. Können Sie uns ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte von diesem Projekt erzählen?
Ja, wir haben schon seit einigen Jahren gesehen, dass der Bedarf doch relativ hoch ist an einem speziellen Beratungsangebot, weil wir doch viele Familien betreut haben und die Probleme der Kinder auch immer wieder im Fokus standen. Und wir haben irgendwann dann mal angefangen, damals mit einem Ausflug auf den Bauernhof, also ganz konkret was zu machen, und haben dann die Familien eingeladen. Es war ein Nachmittag auf dem Bauernhof und das Feedback der Familien war so gut und so positiv, dass dann unsere Geschäftsführerin Frau Rubey dann mit dem gesamten Beraterteam der Krebsgesellschaft unheimlich engagiert, auch mit viel persönlichem Herzblut die Angebote weiter ausgebaut hat und auch in Richtung Öffentlichkeitsarbeit und Spendenakquise ganz viel getan hat und dann nach und nach das Angebot erweitert hat. Und vor kurzem wurde noch zur Sicherung der Finanzierung ein spezieller Förderverein für das Projekt Regenbogen gegründet. Und ich kann persönlich jetzt nur sagen, von meiner ärztlichen Seite, ich bin unheimlich dankbar dafür, für die so wichtige Arbeit des gesamten Teams. Ich sehe es in der täglichen Praxis, wie wichtig und heilsam das Projekt für viele Familien ist und wie positiv sich die Verläufe darstellen mit in der Betreuung des Projekts.
Wie werden die Betroffenen eigentlich auf Sie aufmerksam? Hat sich das Projekt schon so weit rumgesprochen oder werben Sie auch speziell dafür, jetzt in Praxen, in Kliniken? Wie gehen Sie da vor?
Ja, wie gesagt, wir haben über Social Media eine ganz große Kampagne gestartet, um unsere Projekte bekannt zu machen. Wir werben in den Praxen dafür. Wir haben auch Flyer, die wir sehr großzügig verteilen. Und auch die Presse wurde häufig schon auf uns aufmerksam und das hat uns doch sehr viel Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntheit gebracht.
Okay. Das Unterstützungsangebot im Projekt besteht ja eigentlich grob gesagt aus drei Säulen. Es gibt Elternsprechstunden, Sprechstunden für die Kinder und Jugendlichen und auch erlebnispädagogische Gruppenangebote. Die haben Sie gerade auch schon so ein bisschen erläutert. Mhm. Was kann man sich konkret unter den einzelnen Angeboten vorstellen? Wie läuft das ab?
Ja, ich kann das vielleicht mal in einem konkreten Fall durchspielen, aus meiner Praxis. Eine Patientin, die ich schon seit langem betreue, eigentlich die ganze Familie. Es ging um eine alleinerziehende Mutter mit einer 12-jährigen Tochter, die war an einem recht aggressiven Mammakarzinom erkrankt und musste sich demzufolge einer Chemotherapie unterziehen. Die Mutter war natürlich in einer sehr schwierigen Situation zunächst und war verständlicherweise in vielen Dingen erstmal überfordert. Und die Tochter entwickelte zunehmend schulische Schwierigkeiten. Wollte nicht mehr in die Schule gehen, Leistungsverweigerung. Und dann hat sie sich schließlich auch völlig von den Freundinnen und aus dem sozialen Umfeld zurückgezogen. Nach mehreren Beratungen der Mutter und auch der Großmutter, die sich da sehr engagiert hatte, konnte dann die Mutter erstmals auch mit der Tochter über die Erkrankung wirklich sprechen und ihr auch vieles erklären. Das war alles sehr, sehr hilfreich in dieser Situation. Und dann war es so, dass dann auch beide, die Mutter, die Tochter, aber auch die Großmutter, regelmäßig an Gruppenaktivitäten, an unseren erlebnispädagogischen Ausflügen teilgenommen haben. Zum Beispiel ein gemeinsames Weihnachtsbacken, Zoobesuche und gemeinsame Wanderungen. Das war also ein sehr guter Verlauf. Die Rückmeldung war sehr positiv von der Familie und das hat dann ermöglicht, dass eine längere Phase der Beruhigung in die Familie gekommen ist. Und die Tochter konnte auch wieder langsam etwas Fuß fassen. Leider ging es dann nach ein paar Jahren der Mutter irgendwann zunehmend schlechter und die Tochter kam dann häufig auch allein in die Sprechstunde. Irgendwann hat sich das Mädchen auch dann nochmal völlig zurückgezogen und hat auch ihren Schulbesuch völlig eingestellt, hat sich zurückgezogen und dann haben unsere Psychologen dann auch Hausbesuche gemacht. Also sind dann auch aufsuchend geworden und haben das wirklich aktiv unterstützt und haben sogar mit den Lehrern in der Schule gesprochen. Und es hat alles unheimlich viel geholfen und hat schließlich dazu geführt, dass die Situation sich nochmal stabilisiert hatte und die Familie nochmal in normalen Tritt kam. Leider verstarb am Ende die Mutter nach ein paar Jahren. Und ich kann sagen, dass die Tochter danach noch regelmäßig in die Beratungsstelle kommt und auch kam. Und vor kurzem kam sie auch in die Praxis, auch ihre Großmutter. Und sie ist mittlerweile 16 Jahre alt, das Mädchen, und hat auch selbst nochmal gesagt, wie unheimlich hilfreich das Projekt und stabilisierend in der Zeit war. Und dass sie sehr, sehr dankbar für diese Unterstützung war. Und das war wirklich, denke ich, so ein musterhaftes Beispiel, wie man Familien unterstützen kann, auch in sehr schwierigen Krankheitsverläufen.
Ja, absolut. Trauriges Ende, aber die Unterstützung, die das Mädchen bekommen hat, hat ihr wahrscheinlich fürs weitere Leben auch sehr geholfen, ja.
Ja, das denke ich, ja.
Das Beispiel zeigt auch sehr gut, dass das Projekt ja sehr interdisziplinär ausgerichtet ist. Wie groß ist eigentlich Ihr Team und welche Fachgebiete greifen hier alles ineinander?
Also wir haben in unserer Saarländischen Krebsgesellschaft 10 qualifizierte Psychoonkologen, die also die Beratung machen und 5 Mitarbeiter in der Verwaltung. Und natürlich ist es so, dass wir bei weitergehendem Beratungsbedarf natürlich auch an Kinder- und Jugendpsychologen weitervermitteln. Da haben wir auch eine gewisse Auswahl von bekannten Adressen, die mit uns zusammenarbeiten.
Aber bekommen Sie manchmal auch Rückmeldungen von den Betroffenen, die das Angebot nutzen? Sowas hätte es schon längst mal geben müssen. Also haben Sie irgendwie das Gefühl, dass Sie auch eine Lücke in der Versorgung so ein bisschen füllen? Etwas, das es bislang noch nicht gab?
Ja, also schon. Das sehe ich schon so. Ich höre ganz oft oder wir hören ganz oft von den betroffenen Familien, dass sie zum Beispiel sagen, es ist so gut zu wissen, dass es auch andere Familien gibt, denen es genauso geht, weil sie lernen ja auch die Familien dann kennen bei den gemeinsamen Gruppenangeboten. Und viele sagen auch, wenn sie an einer Veranstaltung teilgenommen haben, es ist das erste Mal, dass ich wieder einen schönen, sorgenfreien Tag verleben konnte. Das hören wir ganz oft, diese Aussagen. Und wenn ich jetzt über die letzten Jahre zurückgucke, ich betreue auch viele der Betroffenen, dann sehe ich ganz deutlich die positiven Langzeiteffekte auf die gesamten Familie. Also das ist schon ein sehr hilfreiches und stabilisierendes Projekt.
Müsste es also eigentlich viel öfter geben, ja.
Ja.
Sie finanzieren sich ja ausschließlich durch Spenden und private Zuwendungen. Und Sie haben schon angesprochen, seit einiger Zeit gibt es auch einen Förderverein. Ist es denn schwierig, so ein umfangreiches Angebot dauerhaft sicherzustellen, nur durch Spenden? Würden Sie sich da noch mehr Unterstützung wünschen, auch seitens der Politik oder von anderen Stellen?
Ja, das wäre natürlich toll, aber ich denke, in erster Linie ist es mal ganz wichtig, überhaupt mal dieses Problem in die Öffentlichkeit zu tragen und einfach zu kommunizieren, dass es sowas gibt, dass es überhaupt Hilfe gibt, weil die meisten Familien wissen ja gar nicht, dass es so ein Angebot gibt. Und da hat natürlich auch die Verleihung des Charity Awards von Springer uns sehr, sehr geholfen, mehr in den Fokus zu rücken. Und da möchte ich auch Frau Sabine Springer und ihrem ganzen Team ganz außerordentlich danken. Solche Aktionen sind ganz wichtig, die Bekanntheit zu vergrößern und damit überhaupt die Patienten oder die betroffene Familien Beratung suchen. Man muss bedenken, dass nur etwa 40% der Betroffenen überhaupt eine psychosoziale Unterstützung in Anspruch nimmt und etwa 9% überhaupt eine spezifische familien- und kindzentrierte Unterstützung bekommt. Jetzt ist es so, dass eine Regelfinanzierung für die entsprechende Beratung von Kindern leider nicht vorgesehen ist und auch im SGB V und der Diagnose-Kodierungs in den Richtlinien ist es alles nicht vorgesehen. Das heißt, man kann es gar nicht abbilden. Deshalb müssen wir unser Projekt bislang vor allen Dingen durch Spenden finanzieren und es wäre natürlich toll, wenn wir zukünftig ja eine nachhaltige, verlässliche Struktur hätten und auch ohne die Kinder dann, die dann in der Beratung sind, mit psychiatrischen Diagnosen zu stigmatisieren im späteren Lebensverlauf. Das wäre wirklich sehr wünschenswert.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, jetzt auch gerade durch die Berichterstattung natürlich, Sie werden immer bekannter, dass es auch außerhalb des Saarlandes einen großen Bedarf an solchem Angebot gibt. Kann das Projekt Regenbogen denn ein Modellprojekt für ganz Deutschland sein? Und welche Voraussetzungen müssten dafür erfüllt sein?
Naja, es gibt ja schon in einigen Bundesländern ähnliche Projekte. Wir sind ja nicht die einzigen und wir würden uns natürlich wahnsinnig freuen, wenn unser Projekt jetzt speziell mit der Struktur auch Nachahmer finden würde. Aber das wäre natürlich viel einfacher, wenn es eine belastbare Finanzierungsgrundlage in Zukunft geben würde. Auch dann könnte man wirklich die Beratung in die größere Breite tragen.
Okay, also gewünscht, glaube ich, ist es auf jeden Fall. Viele Menschen würden sich wünschen, dass es so ein Angebot bei Ihnen vor Ort gibt. Und vielleicht können wir das ja auch ein bisschen anstoßen durch die Berichterstattung und durch mehr Aufmerksamkeit.
Genau.
Vielen Dank für das Gespräch und wir wünschen Ihnen auf jeden Fall alles, alles Gute weiter mit dem Projekt und dass noch vielen Betroffenen geholfen werden kann.
Und vielen Dank, Frau Mittmeier-Rehl, für das Interview und für das Interesse. Dankeschön.
Sehr gerne. Alles Gute Ihnen.
Dankeschön.